Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Herzlich willkommen beim Millern Talk, in dem unsere beiden Namen mit unserem Gast inzwischen geklärt sind, nämlich Maximilian Bronner und Rupert Fabeck. Ich glaube, den Namen unseres Gastes muss man gar nicht mehr klären. Der ist bekannt und es ist ja auch irgendwie logisch und folgerichtig, wen wir uns vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach hier einladen in den Podcast. An der Stelle herzlich willkommen, ohne weitere Umschweife, Ewald Lien.
Danke sehr für die liebe Begrüßung und schauen wir mal.
Ja, auch von mir herzlich willkommen bei uns. Sie sind uns nur per Zoom zugeschaltet, weil Sie in Ostwestfalen sind und da müssen wir erstmal fast so eine Außenreporterfrage stellen. Steht Bielefeld denn noch?
Ob Bielefeld steht? Ich bin also am Dienstagabend dort weggefahren und seitdem habe ich mich dort nicht mehr blicken lassen. Also, ich kann es nicht wirklich sagen, aber wenn es untergegangen wäre, dann hätte man schon irgendwas gelesen, glaube ich.
Aber auch wenn es mit St. Pauli nichts zu tun hat und auch mit Gladbach nichts, es war ja doch ein herausragendes Ereignis. Von daher, vielleicht können Sie uns noch mal kurz Ihre Eindrücke schildern vom Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen.
Naja, ich bin ja jetzt seit etwas mehr als einem Jahr fest eingezogen hier in Ostwestfalen. Das ist mein Heimatort, Schloss Holte. Das ist bei Bielefeld, das sind ja 15 Kilometer. Da bist du in einer Viertelstunde, 20 Minuten bist du auf der Alm oder in der Schüko Arena. Und insofern ist das natürlich naheliegend für mich, weil ich natürlich auch Leute kenne. Ich habe also viele Spiele gesehen in den letzten anderthalb Jahren, weil wir ja schon länger hier sind, unser Häuschen hier renoviert haben und naja, in der Liga im letzten Jahr waren sie nach dem Abstieg sehr, sehr gefährdet. In diesem Jahr läuft es wesentlich besser. Aber es ist kein Unterschied, oder andersherum, es ist ein großer Unterschied, was ich gesehen habe, Spiele in der Liga und die Pokalspiele. Also ich war zwar nicht in der ersten Pokalrunde gegen Hannover 96 dabei, aber dann gegen Freiburg, gegen Union Berlin und gegen Werder Bremen, da war ich jeweils im Stadion und alle drei Spiele gegen Erstligisten hat Arminia nicht nur gewonnen, sondern auch verdient gewonnen. So, jetzt könnte man natürlich sagen.
Es liegt an Ihrer Anwesenheit, würde ich sagen, oder? Dass Sie im Stadion sind und umso besser läuft's.
Ich bin beeindruckt von Ihrer Auffassungsgabe. Das muss man anderen noch länger erklären. Sie haben es sofort begriffen. Naja, gut, also Spaß beiseite. So, jetzt kann man sagen, bei allem Respekt vor diesen Vereinen, dass das jetzt nicht das oberste Regal in der Bundesliga ist. Egal ob es Freiburg, Union, Werder, Bremen, das sind alles gute Mannschaften und an guten Tagen spielen die richtig, richtig guten Fußball, aber an den Tagen halt nicht so. Und jetzt spielt Arminia im Halbfinale gegen Leverkusen und dann haben wir wirklich alle so gedacht, Mensch, super Erfolg, ein Halbfinale erreicht zu haben. Aber wir waren alle der Ansicht in unserer kleinen Community da, naja, wenn Leverkusen in Führung geht, früh, dann kann es schon mal schwierig werden, weil sie natürlich mit Leuten wie Frimpong, wie Atli und wie sie alle heißen, unglaubliche Konterqualität auch haben. Gerade der Frimpong, das Ganze kannst du ja kaum aufhalten. So, also da haben wir dann Ergebnisse so im Hinterkopf gehabt. Ich tippe zwar sehr ungern, aber man hat dann so gedacht, naja, also wenn das passiert und so ist es dann auch passiert. Nach 17 Minuten steht es plötzlich 1-0 für Leverkusen. Naja, aber das hat dann nicht so wahnsinnig lange gedauert, bis dann der Ausgleich fiel. Und dann haben wir uns die Augen gerieben, weil Leverkusen es wirklich nicht geschafft hat, ihre Leistung auf den Platz zu bringen, wie man es in den richtig guten Spielen und vor allem in den Auswärtsspielen immer gewohnt war.
Sie haben gerade erzählt, Sie sind da in der Region auch einigermaßen ja, zu Hause verwurzelt. Können Sie so ein bisschen beschreiben, was das mit Ostwestfalen im Allgemeinen macht? Hat sich da jetzt jeder ein Zugticket und ein Hotel in Berlin schon gebucht oder wie ist da die Euphorie?
Ja, das ist mit Sicherheit der Fall. Das war ein, also um das nochmal zu Ende zu erzählen, in der Halbzeit, es fällt also relativ schnell dieser Ausgleich und dann hatte, das war vielleicht der Vorteil, 17. Minute, 20. Minute, wenn die jetzt längere Zeit in Führung gegangen wären, und Arminia hätte versucht, da den Ausgleich zu erzielen, dann wäre es vielleicht anders gelaufen, aber nach kurzer Zeit schon den Ausgleich. Und dann hatte Saren Rhenbassé, dieser Außenstürmer, eine Riesenchance und läuft 40 Meter vom Tor alleine auf den Torwart zu. Kriegt das Ding nicht rein. Das war schon mal die erste Möglichkeit, in Führung zu gehen. Und mit dem Halbzeitpfiff gehen sie dann in Führung. Dann sind natürlich erstmal alle Dämme gebrochen, alles ist ausgerastet und denkt, was ist denn hier los eigentlich? Und in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, das war jetzt nicht so, dass Arminia Leverkusen komplett an die Wand gespielt hat. Das ist ja nun klar, aber sie haben gekämpft, sie waren mit Leidenschaft, sie haben die Bälle weggehauen, sie waren immer gepresst und immer drauf. Und das Überraschende war, dass Leverkusen sich darauf eingestellt hat. Sie haben den Ball kaum gesichert, sie haben auch die Bälle weggeköpft. Und anstatt mal den Ball runterzuholen und in ihr übliches Kombinationsspiel zu kommen, das haben sie nicht hingekriegt. Und das hat Arminia in der zweiten Halbzeit viel mehr gemacht als Leverkusen selbst. Und du hast dann irgendwann mal, hast du gemerkt, wenn es gefährlich wurde, das ging dann immer zugunsten von Arminia aus, ob es jetzt ein Einwurf, eine Ecke, Pfostenschuss, irgendwie sowas. Und die berühmte Nachspielzeit, wo dann alle denken, so jetzt passiert es aber gleich, da war überhaupt keine Gefahr. Das war Wahnsinn. Also es war wirklich so, dass sie es nicht hingekriegt haben, an dem Tag dieser Mannschaft Arminia Paroli zu bieten und sie so an den Rand einer oder in eine Niederlage beizufügen. Und insofern, das war eine unglaubliche, wir haben uns alle die Augen gerieben und haben gedacht, was ist denn hier, das kannst du ja gar keinem erzählen, was hier gerade passiert. Aber das ist halt DFB-Pokal.
Man merkt, mit welcher Freude und fast schon im Anflug von Euphorie sie das hier erzählen, ungeachtet ihrer ohnehin bestehenden Verbindung zur Arminia oder zu Bielefeld. Das ist ja schon etwas, was uns nahezu allen Spaß macht an Pokal. Auch solche Pokalsensationen kann man ja in dem Fall auch mal das Wort tatsächlich bemühen. Solche Überraschungen. Nun werden diese ja eigentlich immer seltener. Vor allem in der Liga hat man solche Überraschungen kaum noch, dass mal eine Mannschaft überraschend Meister wird. Das kommt sehr selten vor. Vergangene Woche vor dem Spiel beim FC Bayern hat Oke Göttlich das auch nochmal öffentlich angemahnt, dass er sich mehr Gleichheit wünscht, dass die finanzielle Schere zu weit auseinandergeht. Zeigen solche Pokalüberraschungen, dass es vielleicht doch noch nicht zwingend nötig ist, da dringend zu reformieren? Oder ist das wirklich eine Anomalie gewesen?
Naja, ein Pokalwettbewerb ist ja etwas komplett anderes als eine Meisterschaft. Du musst so wie früher auch, ich war ja nun jahrelang bei Borussia Mönchengladbach, da haben wir im Europapokal gespielt, egal ob UEFA-Pokal oder Champions League, hieß das ja damals nicht. Landesmeisterwettbewerb habe ich nur einmal mitgemacht in meinem ersten Jahr, weil wir danach die ganzen Weltklasse-Spieler, die haben alle aufgehört. Aber damals konnte man im Europapokal ausscheiden. Man muss eine Runde überstehen, um überhaupt weiter mitspielen zu können. Das hat man natürlich aus finanziellen Gründen dann irgendwann mal geändert, damit man so viele Spiele wie möglich vermarkten kann. Und heutzutage, da musst du ja schon, da musst du ja schon fast mit dem Klammersack gepudert sein, der neue Spielmodus ist nicht uninteressant, aber ist ja total schräg. Wir haben es gesehen bei manchen Mannschaften, ich weiß nicht, ob es jetzt Leipzig war, die wirklich nicht so schlecht waren, aber die nur gegen Top-Mannschaften, internationale Top-Mannschaften spielen mussten. Andere kommen dann durch, wie Aston Villa und wie sie alle heißen. Und wenn du die Gegner dir anguckst, das ist natürlich auch irgendwie komisch. Aber dadurch hast du natürlich in der Champions League auch wieder so ein bisschen das Fenster aufgemacht, dass sich eben auch Mannschaften durchsetzen können, die es eigentlich mit den ganz Großen nicht mithalten können. Das haben wir ja jetzt schon gesehen. Da sind ja schon einige ausgeschieden in der Gruppenphase. Und deswegen sage ich, diese Art und Weise, die nationalen Pokalwettbewerbe sind eben immer noch etwas ganz Besonderes. Aber man kann es eben nicht mit einer Meisterschaft vergleichen, wo du 34 oder 38 Spiele bei den 20er Ligen deinen Mann stehen musst. Und mit Hin- und Rückspiel, dann setzen sich natürlich die Mannschaften eher durch, die einen besseren Kader haben, die noch mehr Qualität haben und so weiter und so fort. Und in der Champions League oder Euro League, was ich da eben angesprochen habe, ist es jetzt so ein bisschen aufgeweicht worden. Vorher war es ja auch fast unmöglich, in Vierergruppen, dass ich da, wenn du Pech hattest, warst du mal mit drei anderen guten Mannschaften zusammen. Dann ist aber der dritte auch noch irgendwie weitergekommen in den UEFA-Pokal. Also all die Dinge, da hat der Oke natürlich völlig recht. Das haben wir alles initiiert, um immer noch mehr Geld zu generieren. Die Frage ist nur, warum? Warum brauchen wir immer mehr Geld? Damit die Spieler noch mehr verdienen, damit die Vermittler und Agenten immer noch mehr verdienen. Es ist kompletter Schwachsinn. Wir haben dieses Niveau und dieses Geschrei danach. Wir müssen international wettbewerbsfähig sein, indem wir hier auch uns für Investoren öffnen. Und was soll dabei rauskommen? Dass wir dann das Ganze würde das Preisniveau noch weiter nach oben treiben und dann gehen die absoluten Weltklasse-Spieler trotzdem in die Premier League und trotzdem zu Real Madrid und Barcelona und kommen doch nicht nach gehen nicht nach Augsburg, Mainz, Hoffenheim oder was weiß ich wohin. Das ist vielleicht dann für Bayern München und Leverkusen und Dortmund, der gerade irgendwie oben dabei ist, vielleicht ein Vorteil, aber doch für alle anderen nicht. Es ist einfach kontraproduktiv und das ist aber ein Trend, den wir in unserem ganzen Leben und in der Wirtschaft haben. Wir könnten jetzt das Gleiche in der Wirtschaft machen, die großen multinationalen Konzerne aufzählen, die uns hier Probleme bereiten, ob es Amazon und wie alle heißen, die die kleinen, die unsere Installationen nutzen, jahrelang überhaupt keine Steuern zahlen und unsere kleinen Zehntausenden von kleinen und mittleren Unternehmen kaputt machen, weil du dabei viel günstiger einkaufen kannst. So, das ist dann im Fußball auch so. Wenn du hier einen guten Spieler hast, dann kannst du die Uhr danach stellen, wenn du jetzt nicht gerade mal um internationale Plätze mitspielt, ist der das nächste oder nach zwei Jahren ist er halt weg. Das gab's früher in der Form nicht. Aber heutzutage ist es so, weil einfach zu viel Geld im Rennen ist. Und im DFB-Pokal, naja, das ist halt eine Ausnahme. Da kannst du ausscheiden. Ja. Auch da sind wir noch besser dran als andere Länder. Entschuldigung, dass ich so viel quatsche.
Nö. Ist ja ein Podcast. Spanien, alles gut.
In Spanien zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie es jetzt geändert haben, ich glaube es aber nicht, da ist sogar noch mit Hin- und Rückspiel.
Ja, ist immer noch so, nach wie vor.
So, also ich meine, das ist so Aua. Wenn ich jetzt im Pokal, in England hast du zwei, da weiß ich es jetzt nicht so genau, die haben zwei Pokalwettbewerbe, ob die da auch noch, das glaube ich eigentlich weniger.
Das ist nicht mehr so.
In Spanien sicher, weil wir damals, war ich mit dem Jupp Heynckes da, und da war das auch so, da konntest du, dann haben die, keine Ahnung, auswärts, haben die großen Mannschaften dann irgendeine Truppe hingeschickt, die dann auch mal mitspielen durfte und zu Hause haben sie dann ihre erste Mannschaft hingestellt und haben die dann weggefiedelt. Also das hat ja nichts mehr mit Pokalcharakter zu tun. Wenn ich mit Hin- und Rückspiel, wird sich, sagen wir mal, in 98% der Fälle dann die höherklassige Mannschaft schon durchsetzen. Das ist das Interessante bei uns am DFB-Pokal, dass sowas wie jetzt bei Arminia Bielefeld einfach möglich ist. Dass du im eigenen Stadion gefühlte Erstliga-Atmosphäre, auch wenn es dritte Liga ist, volles Stadion, 25.000 Leute, super Atmosphäre, die ganzen Installationen, das ist alles erstligareif. Und dann hast du auch eine Chance.
Ich habe nochmal gerade parallel zwei Zahlen nachgeguckt. Also der Kaderwert von Bayer Leverkusen wird auf 644 Millionen Euro taxiert, Bielefeld auf 8. Also hat jeder Startelfspieler von Bayer Leverkusen schätzungsweise ein Vielfaches der gesamten Bielefelder Mannschaft an Wert, zumindest auf dem Transfermarkt. Haben Sie denn, wenn Sie das gerade so kritisiert haben, vielleicht auch eine konkrete Idee, wie man mehr finanzielle Angleichung erreichen kann? Also viel Geld kommt halt aus den übernationalen, also den europäischen Wettbewerben. Da ist es als DFB und DFL ja eigentlich kaum möglich, da Einfluss zu nehmen. Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist mittlerweile eine philosophische Frage geworden und auch eine akademische Frage, weil du die, so sehr man sich das wünscht, auch in der Wirtschaft würde ich es mir wünschen, die Uhr zurückzudrehen und andere Wege einzuschlagen, ist das eben nicht möglich, jahrzehntelange Entwicklungen so irgendwie mit der einen oder anderen Entscheidung zu korrigieren. Wir haben wenn ich mir unsere Welt anschaue, irgendein intelligenter Mann hat mal gesagt vor kurzem, die Menschheit befindet sich im Kampf mit der Natur. Wenn sie den Kampf gewinnt, ist sie verloren. Und das wissen wir aber seit Anfang der 70er Jahre. Und einige wussten es schon in den 60er Jahren, dass wir unsere Natur zerstören, dass wir die Ökosysteme kaputt machen, dass wir Ressourcen verplempern, dass wir 17.000 Kollateralschäden an allen, nicht nur an der Natur, auch an anderen Gegenden auf der Welt, selbst an der Zukunft, an unseren Kindern verüben. Und das interessiert keinen Mensch. Hauptsache, man produziert etwas. Hauptsache, man kann Gewinne machen. Jeder guckt auf sich selber. Und das ist eine Entwicklung, die wir sehenden Auges seit Jahrzehnten akzeptieren. Und im Fußball hat sich das genauso entwickelt. Und jeder möchte mitmachen dieses Rattenrennen, wie Andreas Rettig immer so schön sagt, und da hat er völlig recht, dieses Rattenrennen musst du mitmachen, sonst hast du keine Chance. Wenn St. Pauli in der ersten Liga bleiben will, dann können sie nicht nur mit Wattebäuschen schmeißen, dann müssen sie sich auch daran beteiligen, aber sie haben natürlich ein alternatives Geschäftsmodell jetzt entwickelt und das ist auch eine Zukunft. Ein Genossenschaftsmodell ist überragend. Das ist etwas, eine ganz alte Organisations- und Finanzierungsform, die schon aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und damit kann man wirklich, hätte man von Anfang an versuchen können, unsere Wirtschaft anders zu organisieren. Nein, dann machen wir Aktiengesellschaften mit irgendwelchen Stakeholdern, die mit dem Ganzen überhaupt gar nichts zu tun haben. Du kannst etwas produzieren und dann kommen die Osterhasen und schöpfen den Rahmen ab und verhandeln die Aktien. Das ist abenteuerlich für mich. Ich würde das Ganze einstampfen. Ich kriege hier gleich eine Wut.
Das war gar nicht unser Ziel.
Ich würde die Börse abschaffen. Wenn ich nur vernünftige, funktionierende Unternehmen habe, die nicht volatil sind und die ihre Anteile in der ganzen Welt handeln können, was soll der Quatsch? Das kommt nur einigen wenigen zugute und gefährdet die Existenz dieser Unternehmen und führt dazu, dass einige wenige immer reicher werden und sich dann die Sachen aufkaufen können. Und so ist es im Fußball letztlich auch. Wen haben wir denn da jetzt? Paris Saint-Germain. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann die das letzte Mal, die haben mir mal ein Angebot gemacht, 1981 oder 82. Damals waren die noch gut. Dann hast du jahrzehntelang von den Osterhasen nichts gehört. Auf einmal sind die ganz vorne dabei. Und in Paris finden sie es alle toll, weil Katar dann irgendwelche Kindergarten sponsert und hier was macht und da was macht. Wunderbar. Was ist in Man City? Ich habe mit Mönchengladbach in Man City gespielt. Ich habe ein Tor geschossen zum 1-1 in so, das war einmal, die kanntest du gar nicht, Man United, ja, Man Klar. City, wer ist das? Die haben wir weggehauen in den 80er Jahren als Borussia Mönchengladbach im UEFA-Pokal. So, auf einmal stehen die da, holen sich den zu dem Zeitpunkt besten Trainer der Welt und gewinnen eine Meisterschaft nach der anderen und alles dann, boah, super. Ja, dann können wir ja demnächst Amazon gegen Apple und Google spielen. Das ist alles albern. Wir schmeißen auf diese Art und Weise die ererbten Werte unseres Lebens, unseres Fußballs, unserer Wirtschaft über Bord, nur um einigen wenigen zu gefallen zu tun. Und das ist nicht von heute auf morgen rückgängig zu machen. Aber das, was St. Pauli da macht mit dem Genossenschaftsmodell, wo sich jetzt sogar Uli Hoeneß dran beteiligt, ja, mit historischer Weitsicht, so. Das ist einfach etwas Schönes und damit kannst du dich auch finanzieren und verhinderst, dass du dich abhängig machst von einzelnen Leuten, die dann vielleicht auch mal mitreden wollen, wie zum Beispiel beim Hamburger SV. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, das weiß jeder bei euch oben in Hamburg. Wie oft habe ich das selber erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, der in einem Club viel Geld drinstecken hat, ach so, ihr wollt mir meine Kredite zurückzahlen, ach so ist das. Also ich bitte euch, also es ist kaum zurückzudrehen, aber wir müssen einfach darauf achten, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und eine Geschichte ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn alle davon reden, wir brauchen mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ja, aber was machen wir mit dem Geld? Wir kaufen Spieler ein, von überall her. Ich hätte mir schon so vor 20 Jahren gewünscht, dass wir nicht nur Nachwuchsleistungszentren bauen, sondern dass wir auch über unsere Nachwuchs- und Ausbildungsphilosophie nachdenken. Auch das ist den Bach runtergegangen. Wir holen aus aller Herren Länder in der Bundesliga die Leute zusammen. Jeder große Verein hat irgendeinen jungen Sechser, Achter aus Dänemark, aus Belgien, aus der Schweiz, was weiß ich. Wo sind denn unsere Leute? Wir investieren bis zum Abwinken, haben da Dutzende von Nachwuchsleistungszentren, aber offensichtlich mit Trainern, denen ihre eigene Entwicklung, ihre eigene Karriere wichtiger zu sein scheint als die Ausbildung von Spielern. Und das machst du nicht. Deine eigene Karriere beförderst du nicht, indem du irgendeinen Spieler entwickelst. Da sagt kein Mensch, boah, dem gebe ich jetzt dem nächsten Bundesliga-Verein, sondern nur, wenn du irgendeinen Erfolg hast. Aber Erfolg im Jugendbereich ist kontraproduktiv. Ich kann deutscher Jugendmeister werden und kein Osterhase aus der Mannschaft kommt in die Bundesliga. So, aber dann, so, das, da frage ich mich, wo sind unsere Außenverteidiger, wo sind Sechser, Achter, die auch mal Zweikämpfe gewinnen, wo sind superschnelle Innenverteidiger? Du musst froh sein, wenn du in der Nationalmannschaft zusammenkriegst, die mit Top-Leuten ist. Früher konntest du, in unserer Zeit konntest du, musstest du dir überlegen, welchen Außenstürmer willst du denn nehmen? Da hatten wir 17.000 dribbelstarke, schnelle Außenstürmer. Wir haben nur deswegen überlebt, weil wir so schnell waren und ab und zu hochgesprungen sind. Sonst hätten die uns alle in die Steinzeit getreten. Also da stimmt etwas nicht. Und dieser Gedanke, dass wir einfach die Qualität unserer Ausbildung verbessern müssen, den sehe ich zu wenig. Und ich sehe das in Nürnberg. Da sind tolle Nachwuchsspieler, einer nach dem anderen. In Stuttgart machen die gute Arbeit. Aber wenn ich manche Spieler sehe, ich mache mir immer den Spaß, klicke das an, junge Spieler, die ich noch nicht so kenne, dann gucke ich mir den Lebensweg an. Dann sind die 21, 22 Jahre alt und haben schon 6, 7 Vereine hinter sich. Dann sind sie mal in Leipzig, dann versuchen sie es mal in Berlin, dann versuchen sie es in Schalke. Das ist doch albern, ist etwas. Damit kann ich auch keine Persönlichkeit entwickeln. Ich muss doch auch irgendwie nicht nur Technik, Taktik und solche Dinge schulen, sondern ich brauche Selbstvertrauen, ich brauche Persönlichkeit, ich brauche Charakter und dafür brauche ich Trainer, die mir auch nicht nur fußballerisch, sondern auch auf der Persönlichkeitsebene etwas beibringen können. Das können 25-Jährige nicht so gut wie vielleicht Leute, die schon in gestandenerem Alter sind und schon andere Dinge erlebt haben. Aber das ist für mich ein grundsätzlich falscher Ansatz. Und deswegen haben wir auch Probleme auf einer ganzen Reihe von Positionen, abgesehen davon, dass man sich auch die Frage stellen muss, was macht denn unser Amateursport? Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Da wird auch zu wenig gefördert. So, jetzt halte ich mal die Klappe.
Ein Teil des durch die Genossenschaft eingenommenen Geldes soll ja auch in den Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums tatsächlich fließen beim FC St. Pauli. Sind Sie mit dem Jugend- und Nachwuchskonzept vertraut, das dort seit so 1,5 Jahren ungefähr eingeführt wurde?
Nein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt nun seit Ende 14, fast 8 Jahre oder ja bei St. Pauli gewesen und immer wieder. Aber jetzt die letzten Jahre, gerade weil ich jetzt meinen Wohnort auch wieder nach Ostwestfalen verlegt habe, bin ich relativ selten dort, ab und zu mal. Also da konnte ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen.
Ich glaube, vom Ansatz her könnte Sie das auf jeden Fall interessieren. Müssen Sie sich mal anschauen, würde jetzt hier im Podcast vermutlich den Rahmen sprengen, das nochmal zu thematisieren. Sind Sie Genosse beim FC St. Pauli?
Ja, also in einem bescheidenen Rahmen.
Ja, reicht ja.
Ist ja egal.
Ja.
Aber ich habe das unterstützt und in dem Rahmen meiner Möglichkeiten, die gehen ja auch nicht auf einzelne Leute, sondern wir haben ganze Gruppen, die da alle auf Bildern sind und Werbung machen. Das eine oder andere Interview habe ich gegeben. Ich war bin eingeladen worden von Oko und vom Verein im letzten Dezember gegen Bayern München, kann das sein?
Ja, so Anfang Dezember war das.
Oder ja, genau. War es November? Da bin ich dort gewesen. So ungefähr muss das gewesen sein. Jetzt haben sie ja wieder gespielt gegen die Da war ja die Hinserie noch nicht zu Ende und da war das Thema gerade virulent und wir haben uns damit beschäftigt. Also das ist eine symbolische Unterstützung. Das ist, darum geht es ja auch. Es geht jetzt nicht darum, dass einzelne Riesensummen investieren, sondern dass ganz viele etwas machen und dadurch kommt auch viel Geld zusammen. Das ist eine super Idee und ein super Gedanke.
Ja, die Kampagne ist jetzt gerade vor 3-4 Tagen beendet worden. Die erste Finanzierungsrunde mit etwas mehr als 27 Millionen Euro. So als erste Bilanz ist nicht ganz die 30 Millionen, die man sich vorgenommen hatte, aber 27 Millionen haben oder nicht haben. Insofern können fast ja die gesamten Schulden, die gerade noch bestehen, 15 Millionen jeweils, Corona-Darlehen und Stadionkredite, fast auf einen Schlag zurückgezahlt werden, abgebaut werden. Und der Verein kann insofern auch wieder neu investieren. In dieser Bundesliga-Saison haben sie im Sommer eigentlich kaum investiert, also vor allen Dingen jetzt auch im Winter nochmal Leihspieler verpflichtet, stehen aber trotzdem für einen Aufsteiger solide da, haben realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Wie sehen Sie die sportliche Entwicklung der Kiezkicker diese Saison?
Ja, es ist natürlich, das war nicht so einfach, so einen erfolgreichen Trainer einfach so zu verlieren. Aber das war mit Ansagen irgendwo. Der Fabian Hürzeler hat wirklich für mich mit seinem Team überragende Arbeit geleistet. Ich habe das geliebt, das zu sehen, wie sie Fußball gespielt haben. Wenn ich an diese Aufstiegssaison denke, dann haben wir in der ersten Liga, sehr, sehr gerne Leverkusen geschaut, weil die einfach den schönsten Fußball überhaupt gespielt haben. Stuttgart, die fast auf Augenhöhe mit Leverkusen war, Bayern München war irgendwie abgetaucht. So, aber in der zweiten Bundesliga war es St. Pauli. Und da bin ich nicht der Einzige gewesen. Die haben einen Traumfußball gespielt. Sie haben wirklich den Ball super, super laufen lassen. Und das, was Leverkusen auf höherem Niveau in der ersten Bundesliga praktiziert hat, hat St. Pauli in der zweiten praktiziert. Sie haben einfach versucht, auch wenn die Einzelspieler individuell jetzt nicht so überragend überall auf dem Feld verteilt waren, bis auf die Außenstürmer, finde ich, von der Schnelligkeit und Dribbelstärke her, haben sie es einfach verstanden, und das ist eine Sache des Trainings und auch der Philosophie des jeweiligen Trainers, sich über ein Dreiecksspiel, ein Kombinationsspiel zu entwickeln nach vorne. Und das habe ich bei vielen anderen Mannschaften auch in der ersten Liga nicht gesehen, die dann sofort den Hector kriegen und einen Nervenzusammenbruch. Wenn irgendwie zwei Leute mal anlaufen, dann hauen sie den Ball weit nach vorne, anstatt sich in den Dreiecken zu zeigen und vielleicht mal sich kombinationsmäßig nach vorne zu bewegen. Das war überragend, das muss man sagen, und es war mehr als verdient aufzusteigen. Dann kommt ein neuer Trainer und der muss sich natürlich erst einmal an diese, der schon ein bisschen Erfahrung hat natürlich, schon mehr Erfahrung gehabt, der Alexander Blessin als Fabian Hürzeler, der bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht eine Mannschaft trainiert hat, also jedenfalls nicht auf dem Niveau. Und Alexander ist natürlich auch jemand, der sowohl zumindest im Zweitligabereich als auch im Trainerbereich, also als Spieler unterwegs war und Trainerbereich in Ostende, Genua, Union Saint-Gilloise, in Brüssel und so weiter. So, das hat ein bisschen gedauert. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich es nicht so ganz verstanden, warum er von dem System abgegangen ist, was erfolgreich war. Ich kann es verstehen, dass man immer sagt, ich komme als neuer Trainer, jetzt möchte ich mal etwas machen. Aber das war eigentlich das Erfolgsmodell von St. Pauli, zu sagen, ich habe rechts einen schnellen Mann, ich habe links einen schnellen Mann. Und ich habe im Grunde genommen, wenn man so will, ein 5-4-1 gegen den Ball, was wirklich dazu geführt hat, dass sie immer wenig Gegentore bekommen haben. Und dann geht er plötzlich über zu einem Zweiersturm und lässt die Außenstürmer weg. Und dann hat sich natürlich auch noch Saad verletzt und hinterher stand gar keiner mehr auf dem Platz. Und das war eine völlig andere Spielweise. Und ich glaube, ich habe mich damals geärgert, weil ich dachte, sie hätten in der Phase auch schon mal den einen oder anderen Sieg erringen können, wenn sie einfach so weitergemacht hätten. Und das hat dann eine gewisse Zeit gedauert, bis sie dann zu diesem System zurückgefunden haben. Dann kam der Saad rein und dann hat er sich verletzt. So war es, glaube ich. Ne? Ich finde, dass das nicht so einfach ist für St. Pauli. Und aber ich habe auch wieder vor allen Dingen auswärts, komischerweise in Baden-Württemberg. Das ist ja schon schräg, was sich da abgespielt hat. Haben sie teilweise überragende Spiele abgeliefert. Aber die Schwäche von St. Pauli ist ganz einfach die Anzahl der Tore, die sie erzielen. Das ist halt ihr Problem. Und die Tatsache, dass sie mit 22 erzielten Toren nach 27 Spieltagen die allerwenigsten Tore erzielt haben, dann hast du nur noch Union Berlin mit 25 und alles andere ist in anderen, vielleicht noch Bochum mit 28. Aber 22 Tore nach 27 Spielen ist, sagen wir mal, grenzwertig. Und die Tatsache, dass sie nicht abgeschlagen am Tabellenende stehen, hängt eben damit zusammen, dass sie Dritter in der Gegentortabelle sind. Und das habe ich als Trainer schon immer gesagt, es ist wichtiger, weniger Gegentore zu bekommen, als mehr Tore zu schießen. So viele Tore kannst du vorne gar nicht schießen als normale Mannschaft, wenn du hinten jedes Mal die Hütte voll bekommst. Das ist einfach so und das gilt auch für den obersten Bereich. So, die ganz oben stehen, die Bayern, die haben 78 Tore geschossen und 26 reingekriegt. So, das ist dann die Spitze des Eisberges sind die meisten Tore und die wenigsten Gegentore. Dann gibt es noch Mannschaften, früher Barcelona, die haben immer 80 geschossen, aber auch 60 reingekriegt. Die haben dann halt 5-4 gewonnen oder 6-3 oder irgendwie so. Wenn du so eine überragende, wie soll ich es sagen, Offensive hast, dann kannst du es auch mal ertragen, wenn du hinten Tore kriegst. Johann Cruyff hat seinerzeit in den 90er Jahren, der hat gar keine Abwehrspieler aufgestellt. Der hat Ronald Koeman dahingestellt. Das war aber ein Libero, wenn man so will. Der hat nur nach vorne gespielt und mit Ferrer einen Außenverteidiger. Naja, also wie dem auch sei, das ist ihre absolute Stärke, nicht so viele Gegentore zuzulassen. Aber sie müssen natürlich, wenn sie die Klasse halten wollen, das wissen sie selber, auch das ein oder andere Spiel noch gewinnen. Denn man sieht das, Bochum hat sich rangerobbt, Heidenheim gewinnt in Wolfsburg, jetzt nur noch 3 Punkte bis zum Relegationsplatz. Und darüber hast du im Grunde genommen auch nur noch Hoffenheim mit 27, Union mit 30, die sind auch schon wieder 5 Punkte weg. Also sie müssen schon noch einiges tun. Und dafür drück ich ihnen natürlich die Daumen, weil das einfach der Bundesliga gut tut. In jeglicher Hinsicht. Das ist ein toller Standort, das ist ein toller Verein, die ganze Philosophie, die dahinter steckt, bis hin zur Finanzierung. Also, und es ich finde es einfach schön zu sehen, dass sie auf Fußball setzen. Aber leider ist diese Stärke, die sie haben, auch mit ihrer Schwäche. Weil sie gehen in fast jedes Spiel hinein, mit dieser Qualität, ich kann den Ball laufen lassen. Das ist auch egal, gegen wen. So. Und wenn du das nicht in Tore ummünzt, das ist ja eines ihrer Probleme, und sie stehen mit ihrer Abwehr hoch, weil die können ja nun nicht am eigenen 16er stehen bleiben und haben dann nicht so überragend schnelle Innenverteidiger, das wissen wir ja, dann läufst du Gefahr, ausgekontert zu werden. Und das ist, deswegen sage ich, ihre Stärke, den Ball super laufen zu lassen und sich durchspielen zu können, ist auch gleichzeitig ihre Schwäche, weil sie daraus nicht bisher jedenfalls nicht genug Tore erzielt haben. Und jetzt spielen sie gegen Borussia Mönchengladbach. Deswegen habt ihr mich ja auch angerufen. Sonst hättet ihr euch gar nicht für mich interessiert.
Doch, na sicher.
Immer. Vergangenes Jahr hatten wir sie auch und da hat St. Pauli nicht gegen Gladbach gespielt, bekanntermaßen.
Und Borussia, wenn du dir das anguckst, naja, die haben doppelt so viele Tore erzielt. Aber das geht noch in diesem Jahr, sonst wären sie nicht da oben. Letztes Jahr haben sie auch viele Tore immer erzielt, aber sie haben viel zu viele Gegentore zugelassen. In der Hinrunde war das noch so. Naja, also 44-40, das ist, es ist eine gute Quote, aber es ist für eine Spitzenmannschaft halt auch zu viel Gegentore. Aber das ist eben in der Bundesliga generell so. Ich sehe das kritisch generell in der Bundesliga, wie unser Abwehrverhalten sich entwickelt hat. Das habe ich schon oft genug gesagt. Das ist oft nicht so professionell, wie ich mir das wünschen würde, wenn ich das sehe. Frankfurt ist Dritter und hat 40 Gegentore. Gladbach ist Fünfter, hat 40 Gegentore. Freiburg ist Siebter, hat 40 Gegentore. Dann kommen Wolfsburg, Dortmund, alle 41, Stuttgart 44. Ja, da reden wir schon 53 Gegentore. Also das, jetzt könnte man sagen, naja, unsere Offensivstärke in der Bundesliga ist so groß. Nein, ich glaube eher, dass wir einfach zu viele einfache taktische Fehler machen, auch individuell taktische Fehler im Abwehrbereich. Und das bezahlen wir dann eben auch im Europapokal. Das ist einfach so, weil da ist der Gegnerdruck noch ein bisschen höher.
Ich vermute mal, dass Sie Gladbach genauso wie St. Pauli noch einen Tick mehr als einen Ihrer Ex-Vereine verfolgen, als so die anderen Clubs in Deutschland. Wie schätzen Sie denn die Chancen von Gladbach diese Saison ein? Überhaupt, momentan ist ein Champions-League-Platz jetzt nicht unrealistisch, das noch zu erreichen, auch wenn Sie die Gegentore kritisieren. Andere Teams wie Leipzig und so sind am Schwächeln. Vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass diese Saison mal die Konstanz stimmt, oder?
Also ich will es jetzt mal so sagen, das soll ich eigentlich nicht mehr sagen. Ich sage in unserem Podcast, dann gehe ich, sag's mal so, und dann kriege ich jedes Mal
einfach. Hier dürfen Sie das.
Hier darf ich das, ne? Na gut, ich nehme es zurück. Also ich, Borussia Mönchengladbach habe ich jetzt natürlich die ganzen Jahre immer verfolgt. Und mir hat so ein bisschen die, Sie haben gesagt Konstanz, aber für mich ist immer wichtig, was für eine Balance habe ich innerhalb einer Mannschaft. Und Borussia Mönchengladbach hat eine ähnliche, wie soll ich es sagen? Ich würde es mal gerne mit Borussia Dortmund vergleichen wollen. Borussia Mönchengladbach hat auch in den letzten Jahren immer nach vorne richtig gute Leute gehabt und hatten auch dort die Qualität, eigentlich genug Tore zu erzielen, aber sie waren immer anfällig im Defensivbereich. Und das ist eine Entwicklung, die ich bei vielen anderen Vereinen auch sehe, wo ich mich dann frage, wie stellen Sie die Kader zusammen und welchen Wert legen Sie zum Beispiel auf das defensive Mittelfeld? Borussia Mönchengladbach hat mit Weigel und Reitz oder Weigel und Sander oder Neuhaus, Weigel, Reitz, sicherlich alles sehr, sehr gute Fußballer. Aber wenn ich heutzutage national und international erst recht erfolgreich sein will, ich kenne keine große Mannschaft in Europa und in anderen Ländern, die dort nicht mindestens einen Abräumer haben, der schnell ist, der aggressiv ist, der auch mal ein Laufduell gewinnen kann. Und das hat sich bei uns in den letzten 20 Jahren irgendwie verselbstständigt, weil wir immer so eine Scheiße zusammengespielt haben international, auch die Nationalmannschaft. Dann immer, die gewinnen immer, aber die spielen nicht gut. Dann haben wir angefangen 2000 mit unserem Nachwuchsleistungssystem zu sagen, wir wollen jetzt nur noch Fußball spielen. Die Innenverteidiger müssen gut aufbauen, die Außenverteidiger müssen flanken, die Sechser, Pierlo-mäßig, der braucht keinen Zweikampf gewinnen. Wir spielen halt ein bisschen Fußball. Ja, aber das reicht nicht. Das reicht auf dem Niveau nicht. Und deswegen habe ich das auch in Mönchengladbach die ganzen Jahre mir angeschaut und denke, das ist, wenn ich das sehe, es gibt Mannschaften, wenn die wollen, selbst wenn die schlechten Fußball spielen, sind sie in der Lage, dich kaputt zu machen. Also defensiv gesehen, dich zu pressen, Zweikämpfe zu gewinnen. Was dann passiert mit dem Ball, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wenn ich das nicht kann, selbst wenn ich schlecht spiele, den Gegner nicht daran hindern kann, zu spielen, das sind Mannschaften, und Dortmund hat das ähnliche Problem die ganze Zeit gehabt. Du denkst, was für ein tolles Tor, was für eine tolle Kombination und diese, so, und dann denkst du, ach du liebe Güte, mal sehen, was gleich passiert. So, und wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Balance in der Mannschaft nicht habe, dann kriegst du jedes Mal einen Nervenzusammenbruch, wenn der Gegner in diese Regionen kommt, weil du siehst, dass die defensiven Mittelfeldspieler, das defensive Mittelfeld heißt ja nicht umsonst defensives Mittelfeld, eigentlich. Dass sie im Grunde genommen den Gegner nur mit den Augen verfolgen und gucken und sich schieben und machen und tun. Und ein ähnliches Problem haben wir auch auf den Außenverteidigerpositionen. Auch bei der Nationalmannschaft. Das ist einfach so. Ein Raum, ein Mittelstädt sind super, super Fußballer, aber sie sind chancenlos gegen Dembele, gegen Mbappé, gegen wen auch immer, wenn es richtig, wenn sie gegen die richtig, richtig Weltklasse starken Außenstürmer kommen. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht will bei uns auch keine Außenverteidiger werden. Wenn einer schnell ist, dann will er Mittelstürmer, Rechtsaußen, Linksaußen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es nicht genau schaffen könnten, gute, schnelle, aggressive Außenverteidiger zu entwickeln, Sechser zu entwickeln. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine Philosophiefrage. Und das habe ich bei Gladbach jetzt die ganzen Jahre beobachtet. Und vom Gleichgewicht her hat sich es jetzt nicht unbedingt verändert. Aber ich habe immer gesagt, Honorar, super Rechtsaußen, Hack, kann Tore machen, kann Sachen machen. Kleindienst war der Gamechanger für Gladbach in diesem Jahr. Das ist einfach so. Jetzt haben sie mal gewonnen gegen Leipzig ohne Kleindienst. So, und Player, das habe ich immer gesagt, das habe ich auch nicht verstanden. Da muss ich meinem Freund Gerardo Seoane muss ich fragen, naja, also ich kenne Player seit langen Jahren. Das ist kein Sprinter, das ist kein Spieler, der fünf Leute ausspielt und dann das Tor erzielt. Aber das ist mit großem Abstand der beste Fußballer im Offensivbereich bei Borussia Mönchengladbach. Dann brauche ich nicht einen Stöger von Bochum holen, den da die ganze Zeit hinstellen und dann stelle ich Player nach links, nach rechts. Da kann er nichts machen. Player ist jemand, der Tore machen kann, weil er eine überragende Schusstechnik hat, der Assists bringen kann, weil er Bälle in die Tiefe spielen kann. Der hat einfach ein überragendes Timing. Und so ein Mann, der hat weder links noch rechts was verloren, weil er nicht schnell ist. Was will er da? Den kannst du nur im Zentrum nutzen und auch nicht als Mittelstürmer. Der muss ins Spiel rein. Und seitdem die das jetzt machen, irgendwie, ich weiß nicht, ob die bei uns beim 16 immer zuhören.
Bestimmt.
Ganz bestimmt. Siehst du, was er machen kann. Im Moment haben sie offensichtlich, ich muss jetzt zugeben, dass ich jetzt nicht jedes Spiel sehe. Ich habe ja nun auch noch ein eigenes Leben. Dann gehe ich öfters auf die Alm. Dann kannst du schon mal die Samstagsspiele nicht live sehen und das mache ich auch nicht anschließend. Setze ich mich nicht hin und gucke mir nochmal Borussia Mönchengladbach oder St. Pauli live an, wenn die dann am Samstag gespielt haben. Also es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Fußball. Aber im Moment scheint es wirklich zu passen und sie sind eben oben mit dabei. Aber wenn ich jetzt hier heim und auswärts mir so angucke, zu Hause haben sie 23 Punkte geholt und sind Siebter, 7 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Und auswärts fast genau das Gleiche, 6, 2, 5, also 20 Punkte. Es ist jetzt auch für mich keine Überraschung, dass sie jetzt nicht auswärts viel besser sind als zu Hause, weil für mich ist das, der Charakter der Mannschaft ist eigentlich klar. Und man muss eben schauen, dass man sie bremst. Und dann guckt, wie man auch mal ein paar Tore gegen sie erzielt. Also es wird ein super heißes und interessantes Duell am Wochenende. Da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, doch, weiß ich schon, wie meine emotionale...
Nun, lassen Sie mal hören, das wollten wir ohnehin doch wissen.
Ja, also es ist jetzt... werde dann oft gefragt, naja, welche, zu wem hältst du oder was möchtest du sehen? Ich bin kein Fan eines Vereins, also von der organisatorischen Geschichte her brauchen wir nicht drüber zu reden, dass ich eng mit St. Pauli auch als Vereinsmitglied und Genosse verbunden bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wie ein Fan da sitze und sage, das ist mir doch völlig egal, wie die spielen, Hauptsache die gewinnen. Sondern ich liebe guten Fußball. Ich möchte sehen, dass eine Mannschaft mit Leidenschaft, mit guter Organisation, mit einer guten Mischung, fair und so weiter zum Erfolg kommen will. Atletico Madrid zum Beispiel, das ist jetzt eine Mannschaft, wo ich Pickel kriege. wenn ich die spielen sehe, da können die noch so erfolgreich sein, weil der Trainer einen neben sich laufen hat, weil die Spieler, wenn sie anfangen zu verlieren, sämtliche Register ziehen, die Gott verboten hat gegen Leverkusen. Das hatten die, die hätten sich schämen müssen, wie sie sich verhalten haben. Das ist für mich das Allerletzte, was ich kenne im internationalen Fußball, egal wie, irgendwie zum Erfolg kommen kann. Also wenn ich eine Tupamaro-Bewegung bin aus Buenos Aires und das mir jetzt zu mal den Tupamaro ist wahrscheinlich unrichtig, ich weiß es schon gar nicht so gut. Aber verstehen Sie, versteht, das ist für mich, ich kann das nicht sehen, wenn Leute zu aggressiv sind, wenn sie ein ganzes Stadion anzünden, wenn sie provozieren bis zum Geht nicht mehr, wenn sie sich bei jeder Berührung hinschmeißen, haben wir in der Bundesliga auch. So, und deswegen ist für mich wichtig, wie eine Mannschaft spielt und mit welcher Philosophie sie spielen. Das, dann gefällt mir das. Leverkusen, Bayer Leverkusen, der Konzern, das ist jetzt nicht gerade ein Konzern, wo ich jetzt, sagen wir mal, die Laola-Welle mache. Aber ich kann das trennen von der Fußballmannschaft. Das sind Fußballspieler. Und die haben im letzten Jahr für mich den schönsten Fußball in Europa gespielt. Und dann liebe ich das auch. Und dann bin ich auch bereit, mal zu sagen, ja, das andere ist jetzt erstmal am Rande so. Und deswegen müsst ihr jetzt abwarten. Auch wenn ihr als Journalist natürlich gerne schon vorher verkünden möchtet, was passiert, wo ich emotional am gefährlichsten bin, wer das Spiel gewinnt. Es muss erst gespielt werden. Ich nehme an, dass ich euch dann damit kein Geheimnis verrate.
Ja, ich glaube, das wissen wir auch. Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage. Wenn Sie sagen, Sie sind kein Fan eines Vereins, haben Sie denn vielleicht einen Tipp? Und haben Sie auch noch eine Idee, wo Sie das Spiel verfolgen, wenn denn überhaupt?
Einen Tipp. Herr Bronner, Sie sind noch sehr jung, sonst würden Sie wissen, dass ich schon seit Jahrzehnten nicht tippe.
Vielleicht hat sich das ja geändert.
Nein. Ja, ich meine, diese Tipperei, ich tippe, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Der Fußball ist halt so mit so vielen Unwägbarkeiten verbunden. Das haben wir jetzt bei Arminia gesehen. Da hab ich im Kopf, haben wir alle irgendwie getippt. Aber das macht alles keinen Sinn. Fußball muss erst gespielt werden und es kommt immer darauf an, wie die drauf sind in dem Moment. Die Einstellung ist etwas ganz, ganz Wichtiges, aber eben auch die Philosophie generell. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist am Samstag das Spiel, ne?
Nee, am Sonntagnachmittag. Am Samstag oder wie man beim Abendblatt sagt, Sonnabend, spielt Arminia Bielefeld in Aachen, habe ich gesehen. Also auch vielleicht ein Pflichtprogramm für einen Ostwestfalen.
Soll ich jetzt nach Aachen fahren oder was
wollte ich? Ja, oder am Fernsehen das gucken.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bezahlprogramme ich jetzt noch integrieren soll. Irgendwann ist es auch gut. Also wie gesagt, ich gehe lieber ins Stadion, aber ich sitze jetzt nicht bei allem Respekt vorm Fernseher, wenn die Bundesliga ist, weil wir ja auch in unserem Podcast über die erste Liga sprechen, dann schaue ich mir lieber die Konferenz an oder aber ein Spiel, wo ich sage, jawohl, das interessiert mich jetzt mal ganz, ganz besonders. Ich habe so viele Spiele von Arminia gesehen, aber nicht auswärts. Auswärts zweimal, letztes Jahr in Verl, dieses Jahr in Verl. Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Verl ist von mir 8 Kilometer, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren. Und da bin ich zweimal, ich kenne die Leute da von Verl natürlich auch sehr gut, bin ich zweimal eingeladen gewesen und zweimal hat Arminia Bielefeld die Punkte da gelassen. Also nein, also wenn das am Sonntag ist, dann ist sowieso alles, genau, Sonntag 15.30 Uhr, ja, wunderbar, dann sitze ich hier in meinem Ambiente, das könnt ihr jetzt ja, weil ihr nur den Ton übertragt, könnt ihr das nicht sehen, mit meiner Bücherwand im Hintergrund und dem Fernseher, ist nicht zu groß und dann schaue ich mir das in aller Ruhe an und versuche das zu genießen und ich bin mal wirklich gespannt. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil, dass es ein Einzelspiel am Sonntag ist, dann habe ich auch keinerlei, wie soll ich es sagen, Auswahlprobleme. Dann muss ich, ja, bin ich, aber das hätte ich sowieso geguckt, auch wenn das jetzt am Samstag Nachmittag gewesen wäre, das ist klar. Also, vielleicht nochmal, was haben wir denn hier noch? Also ich habe ja so ein schönes Programm, wo man sieht, Hinrunde, Rückrunde, Heim, auswärts. In der Hinrunde hat Gladbach 24 Punkte geholt. Ja gut, das ist natürlich, sind natürlich 17 Spiele, jetzt sind es nur 10 Spiele und sie haben jetzt schon 19. Also kann man schon sehen, dass sie in der Rückrunde wesentlich besser waren. Und St. Pauli hat in der Rückrunde leider nur 11 Punkte bisher geholt. Und in der gesamten Hinrunde 14. Also das, so, deswegen stehen sie jetzt da, wo sie stehen. Aber das ist auch eine Chance im Grunde genommen bei den verbleibenden 7 Spielen, wenn sie da eine andere Quote holen, als sie das in der Hinrunde insgesamt war, dann denke ich schon, dass sie gute Möglichkeiten haben. Also die Statistik, wie so oft, gibt uns keinen Aufschluss darüber, was am Wochenende passiert. Da muss ich euch enttäuschen, selbst wenn es klar wäre.
Das ist in Ordnung, aber ich fand, Sie haben unseren großen Aufschluss heute darüber gegeben, wie es gar nicht mal nur um die beiden Vereine bestellt ist, sondern auch ein bisschen um den Fußball generell, auch um die Gesellschaft und die Politik generell. Und wenn man noch Aufschluss bekommen möchte darüber, wie das Spiel ausgegangen ist oder wie das Spiel ausgehen wird, nicht nur den Podcast hören, sondern auch im Hamburger Abendblatt, dann der heiße Tipp an der Stelle, den Text über den Podcast lesen und die ganze Vorberichterstattung verfolgen, dann bekommt man vielleicht ein kleines Gespür dafür und diejenigen, die gern tippen oder bei Tippspielen dabei sind, können sich ja da ein bisschen Anregung holen. Aber ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für Ihre Zeit und für die sehr unterhaltsame Stunde.
Sehr, sehr gerne, Herr Fabig.
Und auch von mir nochmal vielen Dank, Herr Lien, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke mal, Sie drücken der Arminia für den DFB-Pokal die Daumen, St. Pauli für den Klassenerhalt die Daumen und Gladbach für die Champions League die Daumen. Insofern gucken wir mal, was davon alles wahr wird. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, dann spielt St. Pauli in Kiel. Auch kein ganz so unwichtiges Spiel. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.